Ja, wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Beziehungen, das ist die neue Predigtreihe, die es jetzt 4 Wochen lang gehen wird. Und Beziehungen hat ja jeder. Das ist ja nicht so, dass man da sich irgendwas ausdenken muss oder aus den Fingern saugen muss. Jeder hat Eltern, manche von euch haben Kinder, manche Ehepartner, manche Freunde, Kollegen, irgendwie in der Gemeinde haben wir Beziehungen. Viele haben Internet, ne, und kann man da über Social Media Sachen, sinnvolle oder destruktive Sachen posten und so auch in Beziehung treten mit der Außenwelt. Also Beziehung ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem können wir alle was anfangen. Aber ich möchte es heute Morgen mal persönlich machen. Ich möchte einfach mal eine persönliche Frage stellen. Wie viel Energie steckst du in Beziehungen? Wie wichtig sind die Beziehungen? Ist nicht nur so theoretisch, sondern wie viel Zeit verbringst du in Beziehungen? Wie viel Konflikte hältst du aus in Beziehungen, damit sie weiter funktionieren? Und was ist gut? Was ist weise dabei? Denk mal kurz drüber nach. Was sind deine wichtigsten Beziehungen und wie viel bist du bereit, dafür zu investieren? Weil ich steige mit einem Bibelvers ein, in dem Paulus es was Provokantes sagt. Er sagt da in Epheser 4, keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Und dann kommt es in Vers 3, setzt alles daran, alles, die Einheit zu bewahren. Die Gottes Geist euch geschenkt hat, sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Wie wichtig, ich frage das jetzt nochmal, wie wichtig sind andere Menschen für dich? Wie viel bist du bereit, daran zu setzen, damit Beziehungen funktionieren? Wie viel investierst du, opferst du für andere Menschen und dafür, dass Beziehungen funktionieren? Und wie viel würdest du anderen raten, zu investieren? Weil das ist ja gar nicht so selbstverständlich, die Antwort auf diese Frage. Weil Beziehungen ja auch immer irgendwie etwas zu tun haben mit Verletzungen. Viele von uns sind verletzt in verschiedenen Beziehungen, zu den Eltern, zu Arbeitskollegen, in der Schule Mobbing erlebt. Die Ehen sind ja auch nicht alle perfekt, müssen wir auch nicht drum herum reden, auch da erfährt man Verletzungen. Und dann ist es gar nicht mehr so selbstverständlich, dass man sagt, ja, ich will wirklich viel in Beziehungen investieren. Es gibt auch Leute, die sagen, in Gemeinde bin ich erstmal vorsichtig. Ich will ganz langsam mich vorantasten, weil ich habe in Gemeinde auch schon viel Verletzung erlebt. Also das ist gar nicht so selbstverständlich. Und deswegen stelle ich diese Frage auch so direkt und frage dich, wie viel bist du bereit, in Beziehungen zu investieren? Und ich stelle sie nicht nur wegen den Verletzungen so direkt, sondern auch, weil wir in einer Gesellschaft leben, die da ganz anders denkt. Oder vielleicht kennst du solche Sätze, wie zum Beispiel, du musst für dich selbst glücklich sein. Mach dein Glück ja nicht an irgendwelchen anderen Menschen fest. Du musst es selber an dir festmachen. Du bist das eigenes Glückesschmied. Höre auf dich. Trenne dich von anderen Menschen, die dich nicht unterstützen oder die dir widersprechen oder die deinen Zielen im Wege stehen. Trenne dich von denen. Das Glück liegt in dir. Mach dich möglichst unabhängig von anderen. Wenn etwas in deinen Beziehungen zu deinen Eltern oder in den Beziehungen zu deinen Geschwistern oder zum Ehepartner oder zu Freunden, wenn dir da irgendwas nicht passt, dann halt das ein bisschen auf, aber irgendwann ist Schluss und dann geh. Dann trenne dich halt. Wenn deine Wünsche nicht erfüllt werden, dann geh halt. Beziehungen sollen ermutigen, sollen gut tun, aber der andere soll nicht zu nahe kommen. Vor allem dann nicht, wenn der andere auch mal kritisch das Leben beäugt und einem spiegelt, dass man auch nicht alles gut macht. Oder wenn der andere einem reinreden will oder einen selbst hinterfragt. Nähe ja, aber nicht zu viel. Du brauchst niemanden anders, um glücklich zu sein. Vielleicht kennst du solche Sätze, Social Media, irgendwelche Coaches, irgendwie Lebenscoaches. Das alles sind typische Aussagen, die man in unserer heutigen Zeit hört, weil das Glück individuell ist, oder? Ist es nicht so? Das Glück ist individuell. Wahrheit ist individuell. Du bist, was du dir selbst erschaffst. Die einzige Grenze in deinem Leben bist du selbst und so weiter. Stimmt es eigentlich? Und falls ja, bis zu welchem Grad stimmt das? Brauchen wir wirklich niemand anderen? Es gibt nämlich auch die andere Seite der Medaille unserer Gesellschaft. Nicht nur solche Aussagen, wie wir sie gerade gehört haben, sondern auch ganz andere. Neben dieser Selbstzentriertheit haben wir in unserer Gesellschaft viel und immer mehr Einsamkeit. Und das ist so immens, dass es schon seit den letzten paar Jahren intensive Studien zu Einsamkeit gibt. Zudem, dass Menschen sich allein fühlen, verlassen fühlen, obwohl andere Menschen um sie herum da sind. Aber man fühlt sich einsam. Die Diakonie und Caritas schlägt hier Alarm. Auf der Homepage der Diakonie Baden-Württemberg steht zu diesem Thema: Viele Menschen in Baden-Württemberg fühlen sich einsam. Das Gefühl sozialer Isolation ist in der Gesellschaft weit verbreitet. Es geht hier um das Gefühl. Ja, du kannst in einer Menge von Massen sein. Du kannst heute Abend auch hier sein, heute Morgen meine ich, und es sind 250 Menschen um dich herum und du kannst dich trotzdem einsam fühlen. Und dieses Gefühl nimmt in unserer Gesellschaft zu. Schreibt weiter: deutlich stärker, als es in der öffentlichen Wahrnehmung erscheint. Dieser gab eine Umfrage, in der sich 310 Beraterinnen und Berater von Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg beteiligt haben. Vereinsamung ist kein persönliches, sondern ein gesellschaftliches Problem. Und auch Krankenkassen sind inzwischen aufmerksam darauf geworden, dass Einsamkeit auch körperliche Konsequenzen hat. Man wird krank, auch körperlich krank, wegen Einsamkeit. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat deshalb Kampagnen gegen Einsamkeit geschaltet. Immer mal wieder. Auch die Diakonie hat momentan so eine Plakatwerbung. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Ich habe ein paar gesehen, Lörrach und Umgebung. In Schopfheim habe ich eins gesehen, wo Einsamkeit zum Thema gemacht wird. Dass Einsamkeit wieder ins Bewusstsein von uns Menschen tritt. Es gibt einsame Menschen. Und wenn wir einsam sind, dann sind wir nicht allein einsam, sondern wir sind einsam mit vielen anderen Menschen. Und dieses Bundesministerium für Familien, das hat folgende Kampagne mit Plakaten vor einiger Zeit geschaltet. Zum Beispiel, dass Einsamkeit kauft mit ein. Du kannst in einem Laden sein, das sind viele andere Menschen. Du bist rein physisch gesehen nicht einsam, da sind andere Menschen auch noch da, aber du fühlst dich einsam. Einsamkeit kauft mit ein. Einsamkeit feiert mit. Du kannst Party machen, kannst dich ablenken von der Einsamkeit, kannst dich vielleicht auch in kurzen Beziehungen ablenken von deiner Einsamkeit. Aber in dir drin bist du es vielleicht. Und dann kannst du als eine fröhliche Partymaus nach außen wirken und innerlich ganz einsam sein. Oder Einsamkeit sitzt am Tisch, da wird es dann manchmal deutlich, wenn man am Esstisch sitzt und niemand da sitzt. Oder Einsamkeit fährt mit. Ja, du kannst in die S-Bahn gehen und ich fahre regelmäßig S-Bahn, fast jeden Tag. Und die meisten sitzen vor ihrem Smartphone oder gucken aus dem Fenster. Und obwohl es eigentlich ganz viele Menschen da sind, wird wenig geredet. Also außer man hat einen Freund mitgebracht, dann redet man mit dem. Aber Einsamkeit fährt mit. Du kannst todunglücklich, einsam sein, obwohl so viele Menschen so nahe um dich herum sitzen. Einsamkeit ist ein Thema, ein immer größer werdendes Thema in unserer Gesellschaft, wegen dieser steigenden Individualisierung. Das ist ja klar. Wenn du dich unabhängig machst von anderen Menschen, entfernst du dich auch von anderen Menschen und lässt du eine bestimmte Art von Nähe nicht mehr zu, die wir Menschen eigentlich brauchen, oder? Also Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit ist ein großes Ziel, das in den letzten Jahren unglaublich gewachsen ist und man prahlt damit bei Insta oder so, wie unabhängig man ist, wie man seine Ziele erreicht. Aber sie hat eben auch diesen Preis der Beziehungslabilität, der Bindungsangst vielleicht auch, manchmal auch Bindungsunfähigkeit ist ein Wort, das in den letzten Jahren oft genannt wurde in diesem Zusammenhang. Und glückliche, langanhaltende Beziehungen sind seltener geworden. Funktionierende Ehen sind seltener geworden. In den letzten Jahren hat es stagniert. Jede dritte Ehe wird geschieden. Das ist ungefähr gleich geblieben, ist nicht mehr schlimmer geworden. Aber immer weniger Leute heiraten. Also die Beziehungen, das Zusammenleben ohne Trauschein ist viel öfter geworden. Und da sind die Trennungen auch sehr groß gestiegen. Also Beziehungen gehen kaputt, halten nicht mehr so lange. Und Ehe und Familie, selbst wenn man diese hat, die sind herausfordernd. Und die Bereitschaft, sich selbst zurückzunehmen, für Beziehungen zu kämpfen, ist kleiner geworden. Und es gibt immer mehr Ehen, auch im christlichen Bereich, wo die Partner sich auseinanderleben, wo man nebeneinander herlebt. Wo man nicht mehr, wo wenig gemeinsam ist, sondern viel nebeneinander her, weil jeder seine Ziele verwirklichen will. Natürlich will jeder seinen Traum vom Leben verwirklichen und sich selbst verwirklichen. Und weil dieser Wert so viel größer geworden ist, ist die Gemeinsamkeit tendenziell am Abnehmen. Und Beziehungen werden schwierig. Und deshalb starten wir heute eine Predigtreihe, weil Beziehung eine Herausforderung ist und bleibt. Nicht nur zum Ehepartner, auch zu Eltern und Freunden. Es bleibt eine Herausforderung. Und deswegen starten wir diese Predigtreihe über Beziehungsskills, über Beziehungsfähigkeit. Und wir erhoffen uns dadurch, gute Impulse zu bekommen und zu geben, dass wir Beziehungen gut leben können. Zu unseren Ehepartnern, wenn wir welche haben, zu unseren Freunden, zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu unseren Arbeitskollegen, untereinander hier in der Gemeinde, aber auch dort, wo wir vielleicht nicht so gesehen werden. In Social Media können wir ja auch dazu beitragen, dass man sich wohlfühlt und konstruktive Beiträge posten, oder man kann auch sehr viel destruktive Beiträge posten. Also dass wir wachsen in unserer Beziehungsfähigkeit, um ein gutes Zusammenleben zu ermöglichen für uns selbst, aber auch ein bisschen für die Gesellschaft. Und dabei leitet uns die Überzeugung, dass wir als Christen, die an Gott glauben, ganz enorm viel zu sagen haben zu diesem Thema. Wenn du jetzt hier sitzt und du glaubst nicht an Gott, dann mag dich das ein bisschen befremden. Aber stell dir einfach mal vor, es gibt einen Gott, der dich gemacht hat, der uns alle Menschen gemacht hat und der uns liebt und der das Gute für uns möchte. Dann hat er ja die Beziehung geschaffen. Dann weiß er am besten, wie sie funktioniert. Dann hat er auch sehr viel dazu zu sagen. Also wir glauben, dass die Beziehungen, das Beziehungsgeschehen an sich, dass das etwas Göttliches hat. Warum? Das hat drei einfache Gründe. Der erste Grund ist, weil wir an einen Gott glauben, der von seinem Wesen her, Beziehung ist und Beziehung lebt. Und das zweite, weil wir an einen Gott glauben, der uns als Beziehungswesen geschaffen hat. Und das dritte, weil wir an einen Gott glauben, der kaputte Beziehungen heil machen kann und uns helfen kann, Beziehungen zu leben in einer Welt, in der das gar nicht mehr so einfach ist. Also steigen wir mit diesem ersten Fakt ein. Gott ist im Wesen Gemeinschaft. Gott ist im Wesen Gemeinschaft. Wir lesen das in fast jedem christlichen Bekenntnis, auch in dem, das wir als FEG haben, lesen wir das: Ich glaube an den drei einen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Das ist das, was uns prägt. Wir haben einen dreieinen Gott. Einen Gott, der also in sich schon Gemeinschaft ist. Von seinem Wesen her. In seiner Ethik schreibt Wilfried Herle dazu, ein bisschen kompliziert, weil systematische Theologen, die haben den Drang, immer kompliziert zu schreiben. Er sagt, die Trinität besagt den Blick auf das sich darin erweisende und erschließende innergöttliche Sein, dass Gottes Wesen und sein Zugewandtsein zur Welt ihrerseits untrennbar verbunden sind durch das Band der Liebe. Das heißt, Gott ist wesensmäßig Zuwendung und Liebe. Er ist es nicht nur gegenüber uns Menschen, das ist das, was da in dem ersten Teilsatz steht, er ist es innertrinitarisch, in sich selbst, weil der Vater den Sohn liebt, der Sohn den Heiligen Geist liebt, der Heilige Geist den Sohn und den Vater. Und alle lieben sich, alle haben eine Beziehung zueinander. Und sie sind eins, das ist ein Wesen, sie sind wesenseins, das ist die Herausforderung an unseren Verstand, wenn wir an den dreieinen Gott glauben, aber sie sind doch unterschiedlich in ihren Ausformungen. Der Heilige Geist und der Sohn und der Vater haben unterschiedliche Aufgaben, zum Beispiel in der Bibel. Sind für was Unterschiedliches zuständig, ergänzen sich, freuen sich aneinander. Liebe braucht ein Gegenüber, um lieben zu können. Und nur deshalb, weil Gott ein dreieiner Gott ist, können wir als Christen auch sagen, dass Gott Liebe ist. Liebe braucht ja ein Gegenüber, um zu lieben. Und weil Gott im Wesen her Dreieinigkeit ist, ist er auch Liebe. Weil seit Ewigkeiten sich die Dreieinheit lieben kann. Es ist eine Ewigkeit von vollkommener Gemeinschaft, was wir in Gott sehen. Dadurch ist er sich selbst genug und damit vollkommen, weil er Gemeinschaft ist. Nur weil er Gemeinschaft ist. Gemeinschaft, die sich ergänzt. Also die Vollkommenheit Gottes entsteht aus dem Zusammenspiel von Gemeinschaft. Das ist notwendig. Also das vollkommene Wesen, wenn wir sagen, das ist ein Ideal, das Beste, wie man sein kann, das größte Glück, das man empfinden kann, das Größte, wie man überhaupt sein kann, ja Gott, das ist Gemeinschaft. Das ist eine wesensmäßige Abhängigkeit voneinander. Und nach diesem biblisch-theologischen Diskurs kommen wir nochmal zu uns. Wie können wir dann sagen, dass Ergänzungsbedürftigkeit schlecht ist? Also dieser Satz, ich bin mir selbst genug. Du musst gucken, dass du auf keinen angewiesen bist. Dass du alles selber im Griff hast. Wie kann das ein Ziel sein von uns, wenn wir wissen, dass das vollkommenste Wesen überhaupt in absoluter Abhängigkeit von sich selbst, voneinander lebt? Ja? Heiligen Geist, Vater und Sohn. Ergänzungsbedürftigkeit ist dann doch was Gutes, oder? Es ist total gut, nicht alles selbst zu können. Ich spreche dir das jetzt zu. Wenn du dich abkrampfst, dass du alles selber in den Griff bekommen musst, dann sage ich heute, nein, das stimmt gar nicht. Es ist total gut, ergänzungsbedürftig zu sein. Es ist total gut, wenn du nicht alles selbst kannst. Es ist voll gut, jemand anderen zu brauchen. Es ist total gut, von jemandem abhängig zu sein. Das ist was Positives, Leute, nichts Negatives. Es ist was absolut Positives. Und wir merken, dass es so ein bisschen gegen den Geist unserer Zeit geht. Deswegen ist es so wichtig. Es hat natürlich auch die Voraussetzung, dass der andere es gut mit mir meint. Natürlich ist es überhaupt nicht göttlich, von einem egomanen, bösen, weiß nicht, Blödmensch irgendwie abhängig zu sein. Das ist natürlich was Schlechtes. Aber an sich ist Abhängigkeit was total Gutes. Der vollkommene Gott lebt in einer abhängigen Beziehung innertrinitarisch, weil das was Gutes ist, weil nur so Liebe entstehen kann. Du kannst dich nicht lieben lassen, wenn du dich nicht abhängig von jemandem weißt, wenn du das nicht zugeben kannst, dass du den anderen brauchst, kannst du nicht lieben und kannst du nur beschränkt geliebt werden. Wenn wir den vollkommenen Gott anschauen, dann sehen wir das, wie wichtig Gemeinschaft ist. Also wir merken, wir brauchen, diese Abhängigkeit ist was Gutes. Nur dort kann tiefe Liebe wachsen. Und auch die Unterschiedlichkeit, die wir in Gott wahrnehmen, in der Dreieinigkeit, die ist das Positive. Es ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Das sorgt vielleicht manchmal für Reibungen bei uns Menschen, aber es ist grundsätzlich was Gutes. Es ist gut, dass wir zum Beispiel als Mann und als Frau unterschiedlich sind. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass manche Menschen jeden Unterschied irgendwie nihilieren wollen, weil sie Angst haben, dass dadurch ein Ungleichgewicht kommt oder so. Oder dass das eine Geschlecht besser sein könnte als das andere. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um besser oder schlechter, sondern es geht um Anderssein, um ergänzungsbedürftig sein. Und dieses ergänzungsbedürftig sein ist was Gutes. Es ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Es ist gut, dass Mann und Frau unterschiedliche Hormone haben. Es ist gut, dass sie körperlich anders sind, dass sie nicht gleich sind. Es ist gut, dass sie emotional anders gestrickt sind. Das ist was Gutes. Und es ist gut, dass Menschen auch abgesehen vom Geschlechtlichen unterschiedlich sind. Dass sie sich in Persönlichkeit ergänzen, sich in Begabung ergänzen. Heute Morgen, ja, dieser Gottesdienst, der wäre überhaupt gar nicht möglich, wenn alle gleich gestrickt wären. Ja, es gibt Menschen, die eine musikalische Begabung haben und das ist gut, dass sie Musik machen. Und es gibt andere Menschen, die haben eine technische Begabung und das ist gut, dass sie die Musik zum hörbar machen für euch. Es gibt Leute, die auf der Bühne stehen und die brauchen die Unterstützung der Technik. Und andersrum wäre es auch komisch für die Technik, wenn sie Licht und Ton anmachen würden, aber keiner würde vorne stehen. Das wäre auch langweilig. Wir brauchen einander. Wir brauchen Leute, die zum Beispiel Kaffeedienst machen, die Kinderdienst machen, die unterschiedlich sind in ihren Begabungen und in ihren Persönlichkeiten. Wenn wir mit der Gemeinde nach vorne denken, wenn wir Visionsprozesse gestalten, wie wir sie gerade tun in der Gemeinde, dann brauchen wir unterschiedliche Leute. Leute, die mutig vorangehen, Leute, die ein bisschen bremsen, Leute, die vereinen, Leute, die Harmonie schaffen, Leute, die aber auch ein gesundes Nachvorwärtsgehen und eine Disharmonie schaffen. Wir brauchen unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das ist was Gutes. Das ist was Gutes. Wir brauchen einander. Wir sind ergänzungsbedürftig. Das sehen wir, wenn wir Gott anschauen. Und wieso sollte es dann ein Ziel sein, unabhängig voneinander zu sein? Es ist überhaupt nichts Negatives dabei, wenn du zu deinem Ehepartner sagst, ich brauche dich. Oder zu deinem Freund. Oder zu deiner Papa oder deiner Mama. Ich brauche dich. Du tust mir gut. Ist überhaupt nichts Schlechtes dabei. Ergänzungsbedürftigkeit ist im Wesen Gottes bedingt und es ist gut, wenn wir Menschen das wahrnehmen. Und wenn eben nicht das Ideal ist, möglichst allein ohne Hilfe durchs Leben zu gehen von anderen. Wir werden nicht glücklich und ganz sein ohne Gemeinschaft, weil Gott im Wesen Gemeinschaft ist und weil er uns nach seinem Bilde gemacht hat. Gott hat uns als Beziehungsmenschen auch gemacht. Er ist nicht nur selber so, es ist nicht nur das Ideal, das Vollkommene, sondern er hat uns auch selber so gemacht. Wir lesen das in 1. Mose 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Er hat uns zu Beziehungswesen gemacht. Und dann lesen wir in 1. Mose 2, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also Gott hat nach biblischer Überlieferung den Adam zuerst gemacht und dann hat er gesagt, der ist noch nicht genug. Der ist nicht genug, der braucht jemand als Ergänzung. Und hat er die Eva geschaffen. Beide brauchen sich als Ergänzung. Und es geht dann weiter im Alten Testament und auch im Neuen Testament, wo das auf viele verschiedene Beziehungen übertragen wird, dass wir einander brauchen, dass es wichtig ist, dass wir einander haben, nicht nur in der Ehe, sondern auch so, auch als Single brauchst du Beziehungen, brauchst du Menschen, die dir nahe sind, die Freundschaften, die Gemeinschaft lebbar machen und erlebbar machen. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Selbst wenn man nicht an Gott glaubt, erkennt man das. Schon Aristoteles hat das formuliert, ja, den Menschen als Zoon Politikon, ja, als Gemeinschaftswesen bezeichnet, schon vor über 2000 Jahren. Und viele Philosophen, Soziologen und Psychologen haben das im Laufe der Zeit immer wieder neu bestätigt. Alle Versuche, dass der Mensch alleine besser dran ist als in Gemeinschaft, sind gescheitert, muss man sagen, durch die Geschichte. Wolfgang Ferndl, ein Münchner Sozialforscher und Autor, der im Gemeinsinn forscht, der formuliert das wie folgt. Für mich ist der Kerngedanke von Gemeinsinn immer ein Teil des individuellen Wohlergehens. Gemeinsinn brauche ich als Individuum, weil nur durch die Gemeinschaft kann ich leben. Das ist ja auch eine krasse Aussage. Wir können es richtig leben, nur durch Gemeinschaft. Und jetzt kommt das Überraschende. Ne? Ich habe es auch kaum geglaubt, als ich es gelesen habe, aber es stimmt wirklich. Auch Männer brauchen Gemeinschaft. Die Autorin und Soziologin Lisa Wade schrieb zum Beispiel darüber, wir dachten lange, also ernsthaft dachte man das längere Zeit, Männer bräuchten einfach nicht so viel Nähe und Rückhalt wie Frauen. Da steckt so ein bisschen das Bild vom einsamen Wolf dahinter, der einsame Krieger, der da seine Wege zieht. Aber, sagt sie, das stimmt nicht. Sie sehnen sich genauso nach seelischer Intimität, sie wissen bloß nicht, wie es geht. Gut. Ist ein bisschen überspitzt formuliert vielleicht, aber sie meint das durchaus ernst. Das ist vielleicht schon ein bisschen so, Frauen fällt es ein bisschen leichter im Schnitt, die soziale Interaktion. Wir sind von Natur aus auf Beziehungen angewiesen. So sind wir einfach geschaffen und wir brauchen das. Wir brauchen das. Schon rein biologisch werden wir in eine Beziehungsgefüge hineingeboren. Ja? Gott hat das so gemacht. Gott hat uns so gemacht, dass wir schon, bevor wir überhaupt geboren werden, schon Gemeinschaft und auf Gemeinschaft angelegt sind. Ja? Wir ploppen als Menschen nicht einfach so aus Pflanzen heraus, ja, dass man durch einen Grünpark gehen könnte und sagen, oh, ein Baby. Ja? Und dann kann man das pflücken. Nicht so wie irgendwelche Früchte. Sondern wir wissen das ja auch aus neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass die Babys nicht vom Storch gebracht werden, sondern dass sie im Idealfall durch eine liebende Verbindung zweier Menschen gezeugt werden. Durch einen gemeinschaftlichen Akt der Liebe. Schon da ist diese Gemeinschaft ein wichtiger Bestandteil. Schon da hat sich Gott das gedacht. Ein Mensch soll in eine liebende Gemeinschaft hineingeboren und von ihr sogar gezeugt und gewollt werden. Was ist das für ein Gedanke dahinter steckt, ne? Und dann ist er im Bauch der Säugling. Du warst im Bauch deiner Mutter. Und schon da hat eine Verbindung stattgefunden. Es gibt interessante Forschungen darüber, ne? Wie da schon eine Verbindung wächst, die Stimme, auch die Stimme des Vaters, wird gehört und nimmt das Kind wahr und die Stimme der Mutter und verschiedene andere Dinge. Auch da geht das schon los. Für Gemeinschaft sind wir geschaffen. Und dann werden wir in der Geburt auch im Idealfall in ein liebendes soziales Gefüge namens Familie hineingeboren. Das ist Gottes Gedanke, dass wir als Menschen Beziehungswesen sind. Wir werden in Gemeinschaft hineingeboren. Wir erleben die Sehnsucht nach Gemeinschaft, aber auch dann schon im kleinen Alter, sobald wir das Bewusstsein haben, ja, sind wir auf Gemeinschaft hingeschaffen zu unseren Bezugspersonen, die so wichtig sind, unsere Eltern. Wir erleben sie dann aber auch, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft im Kindergarten zum Beispiel. Ja. Ich habe zwei kleine Kinder, 5 und 7 Jahre alt. Und das ist schon wichtig für die, dass sie im Kindergarten Leute zum Spielen haben. Und es ist traurig für kleine Kinder, wenn sie mal nicht spielen dürfen mit der Freundin oder dem Freund, wenn der mal mit jemandem anderen spielt. Oder wenn sie ausgeschlossen werden aus ihrer Spielgruppe. Oder später dann in der Schule, wenn es Mobbing gibt. Dann ist das schlimm. Weil wir Menschen, wir sehnen uns eigentlich nach Beziehungen, nach dem Geliebtsein, nach dem sozialen Gefüge. Das ist eigentlich das, wofür wir gemacht sind. Und so geht's weiter, ne? Und die Bibel über menschliches Leben und über Glauben an Gott spricht, dann passiert das auch immer in Beziehungsgefügen. Immer. Glaube an Gott, selbst der Glaube ist laut Bibel, ja nicht das Fürwahrhalten nur von theoretischen Glaubenskonstrukten oder von dem Halten bestimmter Gebote, sondern es ist immer ein Beziehungsgeschehen. Glaube wird uns vorgestellt als eine Beziehung zu Gott. Das ist Jesus wichtig. Deswegen auch die Notwendigkeit der Sündenvergebung, die am Kreuz erwirkt wurde von Jesus. Weil Beziehung das Zentrale ist. Beziehung zu Gott. Wenn die Bibel über menschliches Leben redet und über den Glauben, dann redet sie immer über Beziehung. Das erste und wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist schon von Anfang an der Bibel ist das erkennbar. Das ist im Umgang Gottes mit den Menschen schon beim Sündenfall erkennbar. Das ist später in den Geboten erkennbar. Das erste Mal, dass das so formuliert war, ist in den 5 Büchern Mose, in den Gesetzen. Schon damals war das da. Das ist gar nichts Neutestamentliches. Das ist schon immer Grundlage gewesen. Und Jesus wiederholt das dann diesem ganz bekannten in der ganz bekannten Geschichte, in der er gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot überhaupt, das wir haben? Und dann sagt er das, Liebe, ein Beziehungsgeschehen. Glaube ist ein Beziehungsgeschehen. Und wenn du glaubst, dann gehörst du durch deinen Glauben zur Gemeinde. Du gehörst zum Leib Christi, dessen Haupt Christus selbst ist. So sagt es Paulus. Leib Christi. Du bist dann nicht für dich alleine, sondern du bist dann hineingepflanzt in ein, das Bild ist, in einen Körper. Und Paulus sagt, genauso wenig wie einzelne Körperteile für sich allein bestehen können, kann ein Christ alleine für sich bestehen. Wenn du ein Finger bist, dann kannst du nicht einfach nur ganz allein, getrennt davon, dann liegst du auf dem Boden und kommst nicht weit. Ja, das Bild, das Paulus hier gebraucht, ist, dass wir als Christen für Gemeinschaft gemeinsam geschaffen sind. Und deshalb lohnt es sich, in Beziehungen zu investieren. Beziehungen sind was Gutes. Und es lohnt sich dann auch, für Beziehungen etwas zu opfern. Weil natürlich gelingt es nicht immer ganz ideal, in diese Beziehungen zu leben. Und wir haben diese Verletzungen auch, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber die Alternative ist nicht keine Beziehung. Das ist nicht die Alternative. Kommen gleich noch dazu. Aber Beziehung ist was Wichtiges, Wir brauchen einander und es lohnt sich auch dafür, etwas zu opfern. Eben nicht nur an sich selbst zu denken, sondern auch an den anderen. Und das ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht. Wir haben keine perfekten Beziehungspartner. Wenn du verheiratet bist, hast du keinen perfekten Ehemann, keine perfekte Ehefrau. Du hast keine perfekten Kinder, keine perfekten Eltern, keine perfekten Freunde, keine perfekten Glaubensgeschwister. Aber Du musst auch mit ein bisschen Selbstreflexion zugeben, dass du selber auch nicht perfekt bist, oder? Du bist es ja auch nicht. Du scheiterst auch an dir selber. Immer wieder. Und dann bringst du Verletzungen mit und es wird Schaden verursacht. Und deshalb ist mir der dritte Punkt der Predigt so wichtig. Bei allem Idealismus, den ich habe über Beziehungen und wie wichtig und wie gut das ist, ist es genauso wichtig, dass wir einen Ort haben, weil wir den brauchen. Wir brauchen den unbedingt. Einen Ort der inneren Heilung und einen Ort, an dem wir fähig gemacht werden, Egoismus und Verletzungen zu überwinden und immer wieder neu zu vergeben. Und deswegen ist Beziehung und menschliche Beziehung auch immer was Göttliches, weil Gott der Heiland der Beziehungen ist. Offensichtlich ist in unserer Gesellschaft etwas von Beziehungsfähigkeit verloren gegangen. Ja, wir sehen das im Großen, im Globalen, was Kriege betrifft, was Social Media betrifft. Auch in den letzten Wochen gab es ja einige Themen, wo man echt so diese Spaltung der Gesellschaft auch gesehen hat. Und man sieht sie immer mehr, wenn das so weitergeht, könnte man sich echt Sorgen machen, was diese Spaltungen betrifft. Aber wir merken, dass wir da etwas brauchen, dass uns was verloren gegangen ist, dass wir Heilung brauchen, was diese Beziehungsfähigkeit betrifft. Und aus biblischer Sicht ist die Ursache hinter diesem Egoismus und hinter dieser Beziehungsunfähigkeit die Trennung von Gott. Gott, der doch die perfekte Liebe ist, der perfekte Referenzpunkt ist für das, wie gute Beziehung funktioniert. Und die logische Weiterführung dieser Erkenntnis, wenn wir das wirklich glauben, dass Gott dieser logische Referenzpunkt ist, dass Gott Liebe ist, wesensmäßig, wie wir es hatten im ersten Punkt, dann ist die logische Weiterführung die, dass die Heilung auch in der Nähe Gottes zu finden ist. Er weiß nicht nur, wie Liebe funktioniert, wir erinnern uns daran, er ist die Liebe. Er weiß nicht nur, wie Beziehung funktioniert, er ist Beziehung. Er weiß nicht nur, wie Vergebung funktioniert, er vergibt. Ja, wir werden in 3 Wochen nochmal mehr darüber hören, weil Vergebung so ein zentraler Punkt ist in Beziehungen. Werden wir da nochmal vertieft drauf eingehen. Aber was wir jetzt schon sagen können, ist, dass wir das bei Jesus erleben und nicht nur theoretisch das als Idealbild irgendwie sehen können. Er ist in Jesus das perfekte Vorbild echter tiefer Beziehungen in Liebe und Wahrheit. Er ist der Heiland auch unserer Beziehungen. Glaubst du das eigentlich, dass er der Heiland deiner Beziehung ist? Wie wäre das, wenn du deinen Fokus auf Christus richtest und deinen Partner liebst, wie Christus dich liebt? Johannes hat es ja gesagt in seinem ersten Johannesbrief, dass Gott Liebe ist. Weil Gott liebt, weil er uns zuerst geliebt hat, können wir auch lieben. Lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Bonhoeffer hat ein Buch geschrieben, Gemeinsam Leben. Das ist ein super Buch. Wer ein bisschen was über Gemeinschaft lesen will, also im christlichen Sinn, wer schon ein bisschen christlich vorgeprägt ist und wer an christliche Gemeinschaft interessiert ist, der muss dieses Buch lesen. Das ist der Hammer. Schon seit Jahrzehnten ist das eigentlich das Buch zum Thema Gemeinschaft. Und er schreibt darin, christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Also auch wenn wir es noch nicht ganz verstehen, aber wir verstehen, Christus scheint eine echt tiefe Rolle dabei zu spielen, eine wichtige Rolle. Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Es bedeutet, dass ich durch Jesus Christus, durch das, wie ich ihn erlebe, wie er mir vergibt, wie er mir Wert zuspricht, wie er mir Identität zuspricht, dass ich das bei ihm lerne und dass ich das auch weitergeben kann. Die beste Basis für jegliche funktionierende Beziehung ist dieses Friede in sich selbst. Dass du weißt, egal wie dich mich der andere behandelt, egal ob der andere mich verletzt, das tut mir zwar weh, aber ich habe diese Basis, dass ich von Christus geliebt bin, dass ich sein geliebtes Kind bin und das ist nicht nur eine Theorie in meinem Kopf, sondern das ist eine Überzeugung, die gewachsen ist in meiner Verbindung mit Christus, weil ich täglich mit ihm verbunden bin, weil ich mir das so oft zusprechen lasse, ja, im Gebet, im Bibellesen, im Abendmahl, in der Predigt, heute Morgen widerspreche ich dir das zu. Du bist ein geliebtes Kind, das ist deine Identität, das kann dir niemand nehmen. Egal, wie andere dich behandeln, egal, wie du selbst dich behandelst. Und dieses Erleben in der Beziehung mit Christus, das gibt dir ein gutes Fundament für deine Beziehungen. Weil du weißt, Du bist nicht abhängig von dem, was andere über dich denken. Und das ist ein gutes Fundament für Heilungsprozesse. Du bist nicht mehr so leicht triggerbar in dieser Verbindung mit Christus. Also christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Das funktioniert, wenn der andere Christ ist. Wenn der auch Christ ist, kannst du auch in Jesus Christus Gemeinschaft mit ihm haben. Indem ihr gemeinsam betet, indem ihr gemeinsam in der Bibel liest, indem ihr gemeinsam über Gott redet, indem ihr euch gemeinsam verändern lasst von ihm und dann auch fähig seid, Schuld einzugestehen, Fehler einzugestehen und miteinander das Leben zu gestalten. In einer realistischen Erwartung. Dann schreibt Bonhoeffer weiter, es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als dieses. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Wenn du verheiratet bist, dann gehörst du deinem Partner und dein Partner gehört dir durch Jesus Christus. Das hindert dich daran, den anderen Menschen auszunutzen. Das hindert dich daran, den anderen Menschen lieblos zu behandeln. Weil wenn du ihn durch Jesus Christus liebst, wenn er dir durch Jesus Christus gehört, dann ist das der Filter für das, wie du ihn behandelst. Und wenn der andere Fehler gegenüber dir macht, dann sind das Fehler, die du auch durch den Filter von Jesus Christus sehen kannst, der dir vergeben hat, der am Kreuz gestorben ist für diese Schuld. Und wenn beide das Leben gleichermaßen, dann ist das das, was wir erleben, was Bonhoeffer hier so formuliert. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Was heißt das? Es heißt erstens, dass ein Christ den anderen braucht um Jesu Christi willen. Wir brauchen einander. Das hat man vorher schon. Ne? Wir sind füreinander und für die Gemeinschaft geschaffen. Es heißt zweitens, dass ein Christ zum anderen nur durch Jesus Christus kommt. Besonders deutlich wird das zum Beispiel in einer Gemeinschaft wie hier in der Gemeinde, in dem es andere Personen und Persönlichkeiten gibt, die vielleicht uns nicht so zusagen. Wo wir Schwierigkeiten haben, einfach mit der Persönlichkeit, mit der Art und Weise, wie sie sind oder weil sie schuldig an uns geworden sind. Und wir kommen zu diesem anderen, zu dieser Gemeinschaft mit dem oder der anderen, nur durch Jesus Christus, durch seine Vergebung am Kreuz. Und es heißt drittens, dass ihr in Jesus Christus von Ewigkeit her erwählt, in der Zeit angenommen und für die Ewigkeit vereinigt sind. Christus ist der, der uns erwählt. Erwählt zur Gemeinschaft, erwählt zum Heilwerden und mit dieser Perspektive Ewigkeit. Weil so, es wird auch Beziehungen geben, die vielleicht nicht mehr heilbar sind, aber in der Ewigkeit schon. In der Ewigkeit heilt Gott. Wir sind Menschen, die das nicht immer zulassen wollen, Gottes heilsames Wirken schon auf dieser Welt und die sich manchmal querstellen. Aber in der Ewigkeit, wenn wir Christus sehen und mit dieser Liebe konfrontiert werden, dann werden wir beschämt über diese Beziehungen, die wir nicht gut gelebt haben, weil wir wissen, was Liebe bedeutet und wie wertvoll der andere ist und wie wertvoll ich selbst bin. Also ganz tief können wir noch lange drüber reden. Bonhoeffer führt es auch noch weiter aus. Lohnt sich, dieses Buch mal zu lesen. Und jetzt gebe ich dir mal ein paar Fragen mit für deine Beziehung, um das ganz praktisch zu machen. Wenn das wirklich so ist, wenn Christus dieses Zentrum ist von Beziehung und von der Heilung, dann stell ich dir folgende Fragen. Und das erste ist eine Frage, wo wir bei uns selbst bleiben. Ja. Wie viel Christus ist in mir? Das ist eine Frage, die du dir stellen solltest. Als bevor du über andere Beziehungen redest, bevor du über Heilung von anderen, von kaputten Beziehungen redest, bevor wir über Vergebung reden, bevor wir über all die ganzen schwierigen Dinge reden, ist das die erste Frage. Wenn das wirklich stimmt, dass Christus das Zentrum von Beziehung ist, dann ist das die erste Frage. Wie viel Christus ist in mir? Wie viel Christus ist in mir? Wie sieht es mit deiner Beziehung zu Gott aus? Lässt du dich überhaupt von ihm prägen? Und es geht nur, indem man Zeit mit ihm verbringt. Wie sehr knüpfst du an dem Heiligen Geist an, den er dir schenken möchte? Und der in dir wirksam wird, je mehr Gemeinschaft du mit diesem Jesus hast, je mehr du dich ihm aussetzt. Und der Früchte hat, Früchte tiefer Veränderung. In Galater 5, da werden die aufgezählt, wie Liebe, wie Freude, wie Friede, wie Geduld, wie Langmut, Freundlichkeit. Tolle Früchte für ein Zusammenleben. Und der Heilige Geist kann die in dir hervorbringen. Also wie sehr hast du diese Verbindung zu Jesus? Wie sehr lebst du mit ihm und in ihn und durch ihn? Das ist die erste Frage. Und dann erst gehen wir, oder richten wir den Blick auf unsere Beziehungen. Wie viel Christus ist in deiner Beziehung? Das ist dann die zweite Frage. Wenn dein Partner ein Christ ist, dann ist das zum Beispiel die Frage, wie viel Christus ist in deiner Ehe? Oder in deiner Beziehung zu deinen Eltern? Oder in deinen Freundschaften? Ist es normal, dass du da betest? Entweder miteinander, wenn der andere auch Christ ist, oder für einander, für die andere Person, wenn sie mit Jesus noch nichts anfangen kann oder nicht mit dir beten will. Mit ihr oder für ihr. Und ich bin überzeugt davon, dass jede Beziehung reich wird und heilen kann, in der Jesus Christus über eine gewisse Zeit lang der Mittelpunkt ist und in der man sich ja um Jesus kreist. Selbst wenn ihr gar nicht über die Beziehung und die Probleme redet, aber wenn ihr einander Jesus nahe seid, dann seid ihr einander nahe. Also ist das die zweite Frage, wie viel Christus ist in deinen Beziehungen? Für heute ist mal Schluss. Gut, genug geredet. Es geht weiter, die nächsten 3 Sonntage. Und ich bin gespannt, wie uns diese Predigtreihe näher zueinander und näher zu Jesus führt. Wir können das praktisch leben. Beziehungen, das fasse ich nochmal zusammen, sind wichtig, sind elementar. Es lohnt sich, in sie zu investieren. Es lohnt sich nicht, alleine zu versuchen, klarzukommen. Das ist kein Wert, kein Ziel, dem wir streben sollten, sondern in Beziehungen zu investieren, ist ein gutes Ziel. Gott selbst ist Beziehung, er ist das Ideal. Unterschiedlichkeit ist gut, das sollten wir auch wertschätzen. Und es gehört in einer von Gott getrennten Welt zur Beziehung dazu, dass sie herausfordernd ist. Und deshalb lernen wir bei Gott wieder neu, wie Beziehung, wie Vergebung, wie Liebe geht miteinander. Und bin ich gespannt, was wir da erleben werden. Ich bete jetzt noch mit uns und dann singen wir ein Lied, das heißt Anker in der Zeit. Da kommt auch mal der Satz vor, es gibt bedingungslose Liebe. Und das ist wirklich so. Bei diesem Anker finden wir die Quelle für gute Dinge für unsere Beziehung. Aber bevor wir das Lied singen, bete ich noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist und dass du uns zu Beziehungsmenschen gemacht hast, dass wir nicht allein sein müssen. Und du weißt aber auch, Jesus, dass Beziehungen schwer sind, nicht immer leicht sind. Manchmal haben wir tolle Momente, dafür danken wir dir, aber manchmal ist es auch schwer. Und du kennst jeden Einzelnen, der hier sitzt, und du kennst jede einzelne Beziehung von uns. Und ich bete, dass du Heilung schenkst für uns und für unsere Beziehungen in deiner Gegenwart. Dass du uns wieder neu den Fokus schenkst, und das Wollen auch schenkst und die Sehnsucht danach schenkst, dass wir in guten, heilsamen Beziehungen leben, dass wir dafür arbeiten, dass wir uns dafür investieren, uns nicht entmutigen lassen, wenn Dinge mal nicht so gut laufen, sondern dass wir da weiter suchen und dass wir bei dir auch Heilung finden für die Bereiche, wo wir verletzt sind. Jesus, wir brauchen dich und das bekennen wir dir auch wenn es um Beziehungen geht. Und wir danken dir für deinen Geist, der uns verändert, der uns immer beziehungsfähiger machen will. Und wir wollen diese Lüge nicht glauben, dass wir alleine besser dran sind als mit anderen. Und segne du uns dabei. Und wir danken dir auch für diese große Zusage und für die große Gewissheit, dass wir in Ewigkeit Beziehungen haben, die absolut rein sind, die absolut bereichernd sind, dass wir in Vollkommenheit erleben werden, wie es ist, mit dir Gemeinschaft zu haben und mit anderen Menschen. Und da freuen wir uns drauf. Danke, dass du uns liebst, Gott, wir lieben dich. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden für dich, für deine Lieben und für deine Beziehungen. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schönen Sonntag.